Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Liebe Gemeinde, wer das Glück hatte, in einer Gegend mit herrlichen Weinbergen aufzuwachsen, bei dem steigen unweigerlich schöne Bilder einer bezaubernden Landschaft auf. Ich schaue aus dem elterlichen Wohnzimmerfenster und sehe in der Abendsonne Züge der Bergstraße, Weinberge unterhalb der Starkenburg rot erleuchtet. Da ist der Maiberg, ein wunderschöner Anblick, friedlich, bezaubernd, die Berge. Fest und doch ganz weich in ihren Zügen, man spürt die Wärme, die sie über den Tag gespeichert haben. Man fühlt ihre Kraft und nimmt die prallen Trauben wahr, die nun bald geerntet werden würden. Es ist schön, ja bezaubernd, dieses Bild, das da innerlich aufsteigt. Und so redet Johannes also von Gott. Jesu Hingabe an seine Jünger, seine liebevolle, fürsorgende Zuwendung wird in einem solchen Bild zum Ausdruck gebracht. Es sind die feinen Züge johannäischer Theologie, die, so scheint es, nur mit ebenso schönen Bildern zur Entfaltung kommen können. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Gemeint ist wohl, ich bin wie ein Weinstock, wie dieser leite ich Saft und Kraft zum Wachsen weiter an die Reben. Und ich bin dies nicht aus mir heraus, sondern vom Vater im Himmel, der ein Weingärtner oder besser wie ein Weingärtner ist, liebevoll zuwendend, aber auch unterscheiden müssend zwischen guten und schlechten Trauben. Wie ein Weingärtner ist offenbar auch der himmlische Vater frustriert über die, die keine Frucht bringen. Er freut sich über die, die Frucht bringen, und er reinigt liebevoll seine Trauben. Das Bild, das dem Johannes das Evangelium leuchten lässt, gibt eine Menge zu denken. Gott, der himmlische Vater wie ein Weingärtner, Jesus, der Sohn, wie ein Weinstock und seine Jünger wie Reben? Mir kommen drei Gedanken. Der erste Gedanke hat zu tun mit der inneren Verbundenheit zwischen Weinstock und Rebe. Wo diese da ist, da bringt die Rebe Frucht. Wo sie unterbrochen ist, da bringt die Rebe keine Frucht. Alles kommt offenbar auf diese innere Verbindung mit dem Weinstock an, ja auf den Halt, den dieser offenbar gibt. Der Weinstock ist etwas Starkes, etwas Schützendes, etwas Nährendes. Auf ihn kann man zählen, von ihm kann man sich nähren, um vor dem Urteil des Weingärtners bestehen zu können. Denn er wird am Ende prüfen, wer Frucht bringt und wer keine. Es empfiehlt sich also, selbstredend, die Verbindung mit dem Weinstock zu halten. Der Evangelist Johannes nutzt dieses Bild, um den Wunsch nach derselben inneren Verbindung der Jünger mit Jesus zum Ausdruck zu bringen. Ihr in mir und ich in euch, wie Weinstock und Rebe. Ihr in mir und ich in euch, wie Jesus und seine Jünger. Ihr in mir und ich in euch, wie Jesus und die Christenmenschen, die auf den Spuren der Jünger wandeln, von damals bis heute, von Galiläa und Jerusalem bis Berlin-Mitte. Wer die innere Verbindung zu Jesus hält, der wird genährt. Der wächst, der bringt Frucht. Wer Jesus vergisst der bringt keine Frucht und wird am Ende vielleicht nicht vor dem Urteil des Weingärtners bestehen. Der zweite Gedanke, der mir zu diesem Bild kommt, hat zu tun mit der Reinheit. Eine jede Rebe an mir, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Hier wird das Bild in einem entscheidenden Gesichtspunkt erweitert, ja gesprengt. Es ist nicht zuerst der Weingärtner, der die Früchte der Reben vor dem Keltern reinigt, sondern Jesus, der Weinstock. Er, Jesus, macht die Früchte rein, damit sie vor dem Angesicht des Weingärtners, also des himmlischen Vaters, bestehen können. Ja, sie werden schon als rein angesehen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sein können. Allerdings nur, wo sie aus der Verbindung mit Jesus entstehen. Der dritte Gedanke, der mir an dieser Stelle kommt, hat zu tun mit dem Zusammenspiel von Reinigung, guten Früchten und der Frustration des Weingärtners. Zunächst ist es ja offenbar tröstlich, dass der himmlische Vater am Ende nicht allein auf die Früchte schaut. Denn das wäre allzu besorgniserregend. Welcher Christenmensch wollte von sich behaupten, allein gute Früchte hervorzubringen? Und solches auch noch beständig. Das ist aber offenbar weder gefordert noch sachgemäß. Es ist ja eher so, dass gar nichts anderes als gute Früchte herauskommen können, wenn nur die Verbindung von Weinstock und Rebe da ist, von Jüngern und Jesus, von Christen und Christus. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn es also so einfach wäre, warum tun wir nicht, was Jesus empfiehlt? Warum leben wir nicht in beständiger Verbindung mit ihm und bringen lauter gute Früchte hervor? Die Antwort ist zunächst einfach. Es kommt ein Wort ins Spiel, das längst verdrängt scheint, aus der kirchlichen Sprache nicht besonders zeitgemäß ist. Das Wort heißt Sünde. Sünde hat zu tun mit der Entzweiung von Gott und Mensch, der nichts von Gott wissen will. Hinter diesem Zustand, der mit Adam und Eva seinen biblischen Anfangspunkt nahm, hinter diesen Zustand können wir nicht zurück. Wir können nicht, was wir sollen. Wir können nicht beständig glauben, unseren Glauben, unser Vertrauen auf Gott sozusagen auf der Zeitschiene einfach beliebig ausdehnen. Es gibt Momente des Glaubens und viele Momente des Unglaubens. Immer wieder vergessen wir Gott, Christus, den Glauben, vergessen zu beten, müssen uns zurückerinnern. Manchmal kommt der Zweifel, manchmal ertragen wir nicht das Warten auf eine Antwort Gottes. Jesus war ohne Sünde. Er lebte in der ungebrochenen Gottesgemeinschaft. Wir leben mit Sünde in der gebrochenen Gottesgemeinschaft. Deswegen kommen auch unsere guten Früchte, die guten Trauben, nicht ganz rein zur Ernte. Auch unser vermeintlich bestes Tun bedarf der Reinigung. Wir dürfen uns freuen, sollten uns aber nichts einbilden auf unsere guten Werke. Wenn es wahrhaft gutes Tun ist, kommt es von Christus. Und was ist mit den schlechten Früchten? Was der Evangelist da schreibt, ist ja auch einigermaßen besorgniserregend, jedenfalls wenig seelsorgerlich. Ich sehe da eine Spannung. Einerseits möchte der Evangelist Johannes dazu aufrufen, gute Taten zu vollbringen. Andererseits sieht er, dass alles an Christus hängt und die Jünger ebenso wie alle Christenmenschen nach ihnen Sünder sind und nicht können, was sie sollen. Die Spannung löst sich allein im Bild von Jesus als dem Weinstock. Wer in ihm, also dem Sündlosen, wurzelt, der ist gereinigt, fähig zum Guten. Gott hasst die Sünde, liebt aber den Sünder, will ihn in Christus zu sich zurückführen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt zum Schluss die praktische Frage: Wenn das alles so wichtig ist für all unser Tun und Handeln, dieses in ihm bleiben, wie funktioniert das eigentlich? Wie geht das? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was sollen wir tun? Wie können wir die Empfehlung Jesu an seine Jünger wahrmachen und immer an ihn denken, ja in ihm sein? Menschlich gesprochen ist das bereits eine echte Herausforderung. Vielleicht spiegelt sich am ehesten in der zwischenmenschlichen Liebe etwas von dem johannäischen Gedanken vom Ich in dir und du in mir. Wer liebt, der ist mit seinen Gedanken oft bei dem geliebten Menschen und umgekehrt wird es auch so sein, ich in dir und du in mir. Man sorgt sich, man nimmt teil, wendet sich diesem geliebten Menschen zu, lieben und geliebt werden. Dabei ist diese Liebe nicht exklusiv auf die Partnerschaft oder Ehe beschränkt. Man unterscheidet zwischen Eros und Agape. Es gibt ja auch die liebende Zuwendung zum anderen, die innerlich ganz frei ist von eigenen Wünschen und Bedürfnisse. Agape, Liebe, die zum Beispiel die Eltern ihren Kindern schenken, Gemeindeglieder untereinander, man teilt Freude und Leid. Menschlich gesprochen ist das Ich in dir und du in mir kein ganz leichter Gedanke. Theologisch gesprochen ist es aber ein leichter Gedanke. So wie Gott Vater und Sohn liebevoll miteinander verbunden sind, so sollen es auch die Jünger mit Jesus und untereinander sein. Die Liebe Gottes verbindet. Vater und Sohn sind im Geist der Liebe verbunden. Die Väter unserer Kirche sprachen vom Geist der Liebe, vom Vinculum Caritate, dem Band, das Vater und Sohn fest verbindet und diese Verbindung stark macht. Dieses schöne Bild vom liebenden Band soll man sich genau wie das Bild von den Weinbergen im Herzen ganz fest bewahren. Ja, wie der Reformator Calvin einmal bemerkte, im Herzen versiegeln. Denn wir alle wissen, menschlich wie religiös ist es nicht selten so, dass die Liebe und das Verbundensein untereinander mit Jesus nicht gerade das Alltagsleben prägen. Auch die beste Ehe oder Partnerschaft ist sicher nicht nur von liebenden Gedanken für den anderen bestimmt. Von weniger guten Ehen und Partnerschaften möchte ich hier ganz schweigen. Auch in einer Gemeinde wird man sich nicht 24 Stunden am Tag nur der Agape hingeben. Als jemand, der selber 2,5 Jahre im Pfarramt war, übrigens hier am Berliner Dom, habe ich auch eigene Erfahrungen sammeln dürfen. Auch mir geht es nicht anders, dass ich an die Verbindung mit Jesus immer wieder erinnert werden muss. Und ich unterstelle, dass es bei anderen professionellen Geistlichen nicht anders ist. Wir alle, ob Eheleute, Gemeindeglieder, Pfarrer, Christen, Theologieprofessoren, leben nicht selber, nicht selten aus uns selbst heraus, sozusagen von Natur aus nicht in der Gottesnähe, sondern eher in der Gottesferne. Wir leben in dem, was die Bibel Sünde nennt. Wir müssen und dürfen immer wieder zurückkehren zu dieser Gemeinschaft mit Jesus, wo wir die wahre Liebe erfahren dürfen. Wir dürfen und sollen immer wieder neu anfangen. Dafür hat Jesus uns bereits rein gemacht. Wir müssen das nur glauben. Und manchmal finde ich es das genau am schwierigsten. Dinge, die uns umsonst dargebracht werden, anzunehmen. Viel lieber ist es doch, Dinge anzunehmen, die ich mir selbst verdient habe. Die innere Verbindung mit Jesus halten, darum geht es im Evangeliumstext. Als Weg empfiehlt unser Text zum Schluss schlicht das Gebet. Im Gebet ist ja die innere Verbindung mit Jesus bereits da. Sie wird gewissermaßen praktiziert. Freilich muss man bei allem Beten auch immer daran denken, dass es unter dem Vorzeichen »Dein Wille geschehe, nicht meiner« steht. Im Gebet kann man alles vor Gott bringen. Dank, Ängste, Sorgen, Frust, Wünsche, Hoffnungen. Manchmal kann es auch nur die Bitte um Führung sein. Es ist wie eine Selbstabsicherung. Ich lege eine Entscheidung, einen Wunsch, eine Hoffnung noch einmal in eine andere Hand. Ich finde, bei aller protestantischen Abgeklärtheit, wer das Gebet kritisiert, hat es nicht ausprobiert. Es kann überraschend Neues bewegen. Es ist zumindest eine echte Lebenshilfe, morgens zum Beispiel den Tag mit einer kurzen, ruhigen Minute der Meditation oder dem Gebet zu beginnen, zum Beispiel vor der ersten Tasse Kaffee, und ihn im abendlichen Gebet mit einem lieben Menschen vielleicht zu beschließen. So ist ja auch der Tag noch einmal in eine andere Hand gegeben. Versuchen wir es doch vielleicht, wenn wir es nicht ohnehin schon praktizieren, jeder und jede unter Ihnen einmal in dieser Woche die Verbindung zu Jesus zu halten, in welchen Bezügen wir auch immer leben. Amen.